So, fangen wir an mit der Vorlesung. So, jetzt haben wir endlich mal eine Doppelstunde Vorlesung. Jetzt wollen wir auch mal richtig loslegen. Wir fangen also jetzt mal mit einem richtigen Kapitel an, nach der langen Einführung. Und zwar betrachten wir uns nun ein homogenes isotropes Universum innerhalb der allgemeinen Relativitätstheorie und schauen uns das mal genauer an, was für Aussagen wir allein aus geometrischen Betrachtungen über Abstände und Homogenität und Isotropie des Raumes lernen können. Also, Kapitel 2, homogenes isotropes Universum. Also allen voran setze ich mal das kosmologische Prinzip. Ja, das Universum ist homogen und isotrop. Das ist das kosmologische Prinzip. Man braucht beides eigentlich, nicht nur Isotropie, sondern auch Homogenität. Und eins allein reicht nicht. Man kann aber eins fallen lassen und kann sich dann verschiedene Topologien anschauen. Also die fallen dann aber außerhalb des normalen ART. Gibt es Leute, die studieren das, gibt zum Beispiel Arbeiten sogar von Sir Roger Penrose dazu. Wenn man das dann fallen lässt, dann gibt es also plötzlich irgendwelche Kreise, die man sehen müsste in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Hat man bisher nicht gesehen. Also innerhalb dessen ist das Universum wirklich homogen und isotrop. Das sehen wir in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Wir wissen auch, wie groß die Korrekturen dazu sind. Also was wir da falsch machen, die sind eben im Bereich 10 hoch minus 5. Das sind die Dichtefluktuationen in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und natürlich gilt das dann nur auf großen Skalen, wenn ich aus einer lokalen Gruppe gucke, gilt es nicht, sondern ich muss dann halt wirklich auf großen Skalen gucken. Wenn ich also dann mir Galaxien anschaue, die eben 10, 50, 100 Megaparsec entfernt sind und gucke mir da die Verteilung der Galaxien an, dann sehe ich ab einer Skala von ungefähr 100 Megaparsec, ist das Universum wirklich homogen und isotrop. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Das vereinfacht natürlich die Gleichung, die wir zu betrachten haben, enorm. Und wenn wir das nun in unseren vierdimensionalen Raumzeit übertragen oder in dreidimensionalen Raum, weiß man, dass es dann nur drei Geometrien übrig bleiben. So, gucken wir uns also erstmal homogene, isotrope Räume an. Homogene und isotrope Räume. Also wir bleiben erstmal in 3D. Und gehen dann zur vierdimensionalen Raumzeit über. Also nur drei Geometrien möglich. Also Geometrien, wenn man das jetzt genauer formulieren möchte, dann sind es eben Mannigfaltigkeiten in 3D. Also 3D Mannigfaltigkeiten. Ja, und für uns Physiker sind das drei Geometrien, ganz einfach. Und zwar die Kugel oder eben der flache Raum, also der euklidische Raum. Euklidisch. Oder halt ein Hyperboloid. Und die wollen wir nun nacheinander diskutieren, diese drei verschiedenen Geometrien. So, im Prinzip geht es jetzt darum, dass der Raum gekrümmt ist. Also im euklidischen Raum wäre der Raum eben nicht gekrümmt. Hier hat er eben positive Krümmung und hier hat er negative Krümmung. Ja, so klassifizieren wir, also in 3D kann man das einfach so klassifizieren. Und wie können wir sich das darstellen? Am einfachsten ist es, wenn man diese 3D-Räume einfach jetzt in eine vierte Dimension setzt und guckt sich da eben die Krümmung an. Beispiel ist eben die zweidimensionale Kugel. Wenn ich auf der Oberfläche der Kugel bin, sieht es erstmal flach aus. Wenn ich dann aber in den dreidimensionalen Raum gehe, dann sehe ich, dass dieser zweidimensionale Raum, die Oberfläche der Kugel, eben gekrümmt ist. Genau das Gleiche machen wir jetzt also mit diesen dreidimensionalen Krümmungen. Wir gehen also in den vierdimensionalen Raum, wobei die vierte Dimension ist auch eine Raumdimension ist. Die Zeit kommt später dazu. Ja? Ja? Das sind generelle Überlegungen, die ich anstellen kann. Also man kann sich eben angucken, ich habe eben drei Freiheitsgrade und wie kann ich nun diese drei Freiheitsgrade in meiner Mannigfaltigkeit so zusammenstecken. Also das sind mathematische Überlegungen, tiefere mathematische Überlegungen. Man kann das ganz allgemein zeigen, dass dann nur diese drei möglich sind. Man sieht es aber nachher auch, wenn ich jetzt die Gleichung anschreibe, was für Möglichkeiten es da gibt, eben jetzt im vierdimensionalen Raum auf eine gekrümmte dreidimensionale Fläche zu kommen. Also da sieht man das dann heuristisch. Ja, das machen wir jetzt gleich mal, dann sieht man das. So, also, und das Konzept, was wir da machen, ist also das folgende. Setze also jetzt den gekrümmten 3D-Raum, setze 3D-Raum in vier Dimensionen. Und soll ich dazu sagen, vier räumliche Dimensionen. Und gucken wir es also jetzt in vier Dimensionen, ja, also haben wir jetzt vier Koordinaten. Also wir haben jetzt y1, y2, y3. y4. Ja. So, der Raum soll flach sein und innerhalb des Raums definieren wir uns jetzt eine Hyperfläche folgendermaßen, indem wir sagen y1 zum Quadrat plus y2 zum Quadrat plus y3 zum Quadrat plus y4 zum Quadrat soll eben eine Größe sein, nämlich der Krümmungsradius r. Das ist also jetzt diese dreidimensionale Kugel in die vier Dimensionen hineingesetzt. Also R ist jetzt der Radius der 3D-Kugel. Ja. Gut. Jetzt können wir da Winkel definieren dazu. Also wir transformieren jetzt das Ganze in Winkeln. Jetzt kriegen wir natürlich da drei Winkel herein, nicht nur zwei. Also sagen wir y1, machen also eine Koordinatentransformation auf einen Winkel chi. y2 ist dann r Sinus chi, Cosinus eines neuen Winkels, den nennen wir Theta. y3 ist dann r mal Sinus chi, Sinus Theta, Cosinus eines neuen Winkels, den nennen wir Phi. Und schließlich y4 ist r Sinus Chi, Sinus Theta und Sinus Phi. Ich denke, Sie sehen hier das Konstruktionsprinzip, was man einfach überträgt von 2D auf 3D. So, das können wir das Ganze also in diesen Kugelkoordinaten ausdrücken. Und können uns jetzt Abstände angucken auf dieser 3D-Kugel. Betrachte Abstände auf 3D-Kugel. Also definieren wir uns einen Abstand dl².
Das sollte natürlich jetzt nun sein,
die Abstände auf der Kugel in diesen Kugelkoordinaten ist im Prinzip auch das Element, was Sie von den normalen Kugelkoordinaten in 2D her kennen. Also wir kriegen einen Faktor r² und dann ein d chi² plus ein Sinus Quadrat chi, d Theta Quadrat plus Sinus Quadrat Theta d Phi Quadrat. Die Klammer auch noch zu.
Gut, das werden wir dann in den Übungen herleiten. Ja?
So. Nun sehen Sie halt, wenn ich Abstände jetzt auf dieser 3D-Kugel habe, ich habe nun ein Koordinatensystem, was im Prinzip nur noch von drei Koordinaten abhängt. Das ist ja eine Konstante hier davor, die macht nichts, einfach nur ein Faktor. Und ich kann also alles jetzt auf dieser 3D-Kugel ausdrücken als Funktion von Chi, Theta und Phi. Und es bleibt damit dann nur ein dreidimensionales System übrig, das aber jetzt gekrümmt ist. Ja, es hat also intrinsisch eine Krümmung, die ich dadurch halt zurückverfolgen kann. Wenn ich jetzt in einen 4D-Raum gehe, sehe ich, dass es eben eine dreidimensionale Kugel ist. Wenn ich aber jetzt nur in einem dreidimensionalen Raum lebe, dann müsste ich also jetzt Abstände messen und dann sehe ich also, dass die Abstände irgendwie eben so liegen und eben nicht so wie im Kartesischen. So, also 3D-Raum hat nun eine intrinsische Krümmung. Krümmung. Und es ist keine Spur mehr davon im vierdimensionalen Raum. So, Analogie, also keine Spur. Also die vierte Dimension war im Prinzip nur da, um dieses zu konstruieren, aber brauchen wir nicht. Und genau das ist das Konzept, was auch in der allgemeinen Relativitätstheorie gemacht wird oder was wir dann eben jetzt hier in der Kosmologie machen. Wir gehen eben nicht in einen höherdimensionalen Raum, gucken uns da gekrümmte Hyperflächen an, sondern wir sind selber in diesem Raum, der gekrümmt ist. Wir brauchen keine extra Dimensionen dazu anzunehmen. Und das genau ist das, was auch hier dann eben mit den Mannigfaltigkeiten gemeint ist, dass es eben dann generalisierte Räume sind, die sind lokal flach an einem Punkt, aber wenn ich hier dann Größe angucke, größere Abstände angucke, global angucke, dann sehe ich plötzlich, dass da eine Krümmung drin ist. Und diese Krümmung, die kann eben jetzt für den 3D-Raum, wird es halt einfach, da gibt es nur diese drei Möglichkeiten, eben positive und negative Krümmung oder einen flachen Raum. Wie sieht es nun aus für ein Hyperboloid? Mal dazu mal die nächste Tafel. So, also analog für ein Hyperboloid. Hyperboloid wäre y1 zum Quadrat minus y2 zum Quadrat minus y3 zum Quadrat minus y4 zum Quadrat ist gleich r Quadrat. Und in dem Fall gucken wir uns nun nur Werte an, wo y1 positiv ist. Im Prinzip könnte man jetzt hier die Wurzel ziehen und zwei verschiedene Werte haben. Wir brauchen aber nur den einen Wert. Und können nun dafür jetzt wieder Winkel einführen. Und die Winkel müssen wir natürlich so einführen, dass nach wie vor diese Relation nun erfüllt ist. Und da wir ein Minuszeichen haben, können Sie schon erwarten, dass jetzt also nicht Sinusfunktionen hereinkommen, wo Sinusquadrat plus Cosinusquadrat gleich 1 ist, sondern jetzt hyperbolische Funktionen, wo Sinus Hyperbolicus zum Quadrat minus Cosinus Hyperbolicus zum Quadrat 1 wird. Ja, also haben wir jetzt hier das gleiche dastehen, nur mit hyperbolischen Funktionen. Also R Sinus Hyperbolicus von Chi, Cosinus Hyperbolicus von Theta. Y3 ist dann R Sinus Hyperbolicus von Chi, Sinus Hyperbolicus von Theta. Und Y4 ist dann R Sinus Hyperbolicus von Chi. Hier fehlt noch ein weiterer Winkel, Cosinus Phi, Cosinus Hyperbolicus Phi. Hier haben wir dann Sinus Hyperbolicus Theta und den Sinus Hyperbolicus von Phi. Und auch in den Übungen werden wir nun zeigen, dass das eben diese Relation erfüllt. Das machen wir dann nächste Woche. Und da kann man sich jetzt auch Abstände angucken auf dieser Hyperfläche. Und da stellt sich halt heraus, Abstände auf diesem Hyperboloid das geht dann analog, wir ersetzen einfach nur Sinus und Cosinus durch die hyperbolischen Funktionen. Also ist dann dl² gleich an r² d chi² plus Sinus hyperbolicus Quadrat chi mal d theta Quadrat plus Sinus Quadrat theta d phi Quadrat. Ja, also Übung. Oh, ja, danke. Habe ich falsch geschrieben. Nee, ist keiner. Ich habe ihn natürlich Quatsch angeschrieben. Ich brauche das nur einmal zu haben, dieses Minuszeichen. Für die anderen Male brauche ich das nicht. Also das ist natürlich Quatsch. Ich habe nur für die Chi-Koordinate, für eine Koordinate habe ich das andere Vorzeichen und für die anderen nicht. Also das ist wirklich Cosinus und Sinus überall. Das sind eben die drei Koordinaten, die gleichen Vorzeichen haben. Und eine Koordinate hat ein anderes Vorzeichen, deswegen kommt der Hyperbolicus rein. Und demzufolge ist das dann auch wirklich ein Sinusquadrat. Und der einzige Unterschied ist dann dieser eine Vorfaktor hier. Sinus-Hyperbolicus. Übung. Also leite dl-Quadrat für die drei Geometrien. Fälle her. Also der letzte Fall ist dann eben trivial. Den zeige ich jetzt hier nochmal. Also wir haben dann eben eine Metrik in 3D allgemein. Ist dann eben ein dl-Quadrat, ist ein d-Rho-Quadrat plus eine Funktion, die von Rho abhängt, die nenne ich r-Quadrat, mal einen d-Theta-Quadrat plus Sinus-Quadrat Theta d-Phi zum Quadrat. Und wir haben nun drei Fälle. Und diese drei Fälle definieren wir mit R als Funktion von Rho. Das sind die drei Geometrien. Es kann entweder sein ein R proportional zum Sinus von Rho über R. Oder es kann einfach Rho sein. Oder es ist ein R Sinus Hyperbolicus von Rho über R. Das ist also hier für die 3D-Kugel. Das ist für den flachen Fall. Und das ist hier für das 3D-Hyperboloid. Nun, das Rho ist sowas wie eine Radialkoordinate. Hier hat also Dimensionen von einer Länge, einer Längenskala. Genauso wie das R dann auch. Hängt nur unterschiedlich ab. Also ich kriege natürlich jetzt für den flachen Raum kriege ich das R nicht herein, da habe ich ja keine Krümmung, das ist ja R gleich 0, groß R. Und das kriege ich dann einfach das ganz normale Element, wie auch für eine 3D-Kugel. Ja. Und für die anderen Fälle kriege ich eben noch diesen Parameter R hinein und halt dieses Verhältnis von diesen beiden Größen, sodass ich hier eine dimensionslose Größe habe im Argument. So, das war jetzt für den räumlichen Fall, ja? Das kleine, das hier, das kleine R ist im Prinzip ist was wie eine Radialkoordinate. Also hat eine Einheit einer Länge. Wenn ich jetzt in einen flachen Raum gehe, ist das R entspricht gerade dem Rho. Und dann kriege ich hier heraus einfach dr² plus r², d theta² plus sinus² theta d phi². Und das erkennen Sie sicherlich wieder, ja, Kugelkoordinaten. Das ist einfach nur eine Umschreibung in andere Koordinaten, einfach aus dem Konzept hinaus, dass ich in der allgemeinen Relativitätstheorie frei bin, wie ich die Koordinaten wähle oder wie ich sie bezeichne. Und diese Freiheit, die nutze ich hier dann eben auch aus. Also die kann man, ist natürlich auch für den 3D-Raum so gegeben. Ja? Das ist ein dreidimensionaler flacher Raum, also der normale euklidische Raum, aufgespannt durch x, y, z-Koordinaten, wo ich sonst keine Krümmung drin habe. Ja, also wenn ich da also jetzt irgendwelche Winkel messen würde, dann kommt es genauso raus wie im flachen Raum auch. Auch wenn ich jetzt größere Skalen mir angucke, dann mache ich ganz normale Trigonometrie wie auch im flachen Raum. Der hat nur keine Krümmung, ja. Also mit Winkeln kann man das vielleicht nochmal verdeutlichen. Wenn ich jetzt eine Winkelmessung mache, dann habe ich eben den flachen Raum, dann kann ich wirklich so ein Dreieck bilden und dann sehe ich, die Summe der Winkel ist entsprechend 180 Grad. Und wenn ich eben dann gekrümmten Raum habe auf einer Kugel, sieht es eben anders aus. Da habe ich dann eher sowas liegen. Sind die Winkel größer? Und wenn ich jetzt einen hyperbolischen Fläche habe, dann ist es eben genau andersherum gekrümmt, dann würde eben ein Dreieck so aussehen und die Summe der Winkel ist eben kleiner als 180 Grad. Das sind die drei Geometrien. Also flach, Kugel, Hyperboloid. Im Zweidimensionalen kann man das halt ganz gut als Sattelfläche darstellen. Wenn Sie sich so einen Sattel angucken, wie der gekrümmt ist, so eine Sattelfläche, dann hat er genau diese Krümmung vom Hyperboloid. So, okay. So, wir können nun diese Koordinaten noch näher interpretieren, indem wir uns nun Abstände angucken auf diesen Hyperflächen. Also Rho, diese Koordinate Rho, ist der kürzeste Abstand vom Nullpunkt auf den Punkt auf der Kugel oder auf der Hyperfläche. Vom Nullpunkt zu einem Punkt, der ist eben klassifiziert über Rho, Theta und Phi auf der Fläche. Ja, denn in dem Fall ist einfach dann die Änderung der Winkel ist 0. d Theta ist gleich d Phi ist gleich 0. Das heißt also wirklich, das dl-Quadrat ist das dρ-Quadrat. Das ist der Abstand vom Nullpunkt zu diesem einen Punkt.
Ja? Ist jetzt der kürzeste Abstand
gemeint, oder? Nee, generell. Generell, denn ich gucke mir hier diese Metrik an und wenn ich jetzt d Theta und d Phi 0 setze, dann ist das im Prinzip, trägt dieser Faktor nicht bei. Dann sieht es immer so aus, als sei das jetzt im flachen Raum. Also es ist schon allgemein, gilt für alle Flächen.
Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Geodolomiefläche nehmen, also ist die der kürzeste Abstand nicht auch immer durch die Metrik gegeben?
Das ist ja die Metrik hier. Das ist ja, die Metrik ist ja gerade der Abstand von zwei Punkten auf der Fläche. Wir sind nach wie vor noch im dreidimensionalen Raum, nur mit räumlichen Koordinaten. Also vierdimensional machen wir dann gleich. Vier Dimensionen. So, nun können wir uns die Oberfläche noch ausrechnen. Das R von Theta. Das wäre dann die Fläche, oder bestimmt Fläche. Auf 2D-Kugel. Im Abstand Rho zum Nullpunkt unseres Koordinatensystems. Also S ist dann einfach 4Pi R Quadrat von Rho. Okay. Wir lassen also jetzt im Prinzip das d Rho lassen wir konstant, bewegen es damit auf der Kugel und integrieren darüber und dann kriegen wir eben hier genau diesen Faktor 4pi herein von den bekannten Kugelkoordinaten. Das ist also 4pi mal r Quadrat von Rho, ja, ganz allgemein. So, was haben wir noch? Jetzt können wir uns noch Winkel anschauen von einem Beobachter, der im Nullpunkt sitzt. Das ist dann wichtig, wenn wir uns die kosmische Hintergrundstrahlung anschauen. Ich kann mir jetzt Folgendes angucken, ein Winkel definiert als eine Länge auf dieser Hyperfläche über R von Rho. Also ein Intervall der Länge L im Abstand gesehen vom Nullpunkt mit dem Winkel Delta Theta. Ja, also wir gucken uns jetzt die Metrik wieder an. Setzen also das dl-Quadrat soll jetzt ein l-Quadrat sein, der Abstand. Wir lassen Rho konstant, das heißt, das ist 0. Wir lassen d Phi konstant, das heißt, wir bleiben nur noch übrig in r-Quadrat d Theta-Quadrat. Und dann ist das dl-Quadrat ist gerade ein r-Quadrat d-Theta-Quadrat. Das heißt, d-Theta ist gerade l über r von Rho. Ja, kriegen wir damit heraus. Das ist also wirklich den Abstand, den wir sehen würden in einem gekrümmten Raum. Wir haben L wäre jetzt wirklich die physikalische Länge in diesem Raum, ein Abstand Rho. Und die wird jetzt modifiziert. Also wenn wir jetzt einen flachen Raum hätten, dann wäre das einfach R von Rho wäre Rho. Ist das wirklich der Abstand, wie wir es im flachen Raum kennen? Also Winkel ist L Größe des Objekts durch den Abstand R oder Rho. Wenn wir aber einen gekrümmten Raum haben, dann ändert sich das nicht trivial. Dann kriegen wir also diese Funktion R von Rho herein. Das heißt, wir können also darüber die Geometrie des Raumes bestimmen. Und genau das macht man mit der kosmischen Hintergrundstrahlung. Man bestimmt also charakteristische Abstände, Intervalle der kosmischen Hintergrundstrahlung. Wenn man das also kennt, wie groß die Fluktuationen sein müssten, die wir da sehen, und vergleichen mit dem, was wir messen, können wir also eine Aussage machen über diese Funktion R von Rho. Ja, und können damit also die Geometrie des Raumes festlegen. So, wir können das jetzt noch umschreiben und kommen damit zu einer Metrik, die genau von Robertson Walker in der Mitte der 30er hergeleitet wurde, zur Robertson-Walker-Metrik, beziehungsweise jetzt nur für den räumlichen Anteil der Robertson-Walker-Metrik. So, also umschreiben. Umschreiben der Metrik auf jetzt die Variable R. Wir schmeißen also Rho heraus. Wir haben eine Beziehung zwischen R und Rho, die benutzen wir aus. Transformieren das um und erhalten dann also Folgendes. Dass das dl Quadrat ist dann gleich ein dr Quadrat über 1 minus Kappa. 1 minus Kappa mal klein r Quadrat über groß r Quadrat plus r Quadrat d Theta Quadrat plus Sinus Quadrat Theta d Phi Quadrat. Was jetzt passiert ist, ist, dass wir einfach jetzt dieses d Rho Quadrat ausgedrückt haben über dr Quadrat und haben diese Beziehung hier unten benutzt. Ich schiebe es mal hoch, sonst sehen Sie es ja nicht. Wir haben also einfach diese Beziehung benutzt und hier eingesetzt und im Prinzip kommen dann die Umkehrfunktionen rein und das Kappa steht nun für die drei Fälle, die wir da unten aufgeschrieben haben. Also Kappa ist eben dann plus 1 oder 0 oder minus 1, je nachdem, was für einen Fall wir haben. Das plus 1 für die 3D-Kugel ist 0 für den flachen Raum. Da erkennen wir halt ganz einfach das ganz normale Element wieder für den flachen Raum in Kugelkoordinaten und das minus 1 für das 3D-Hyperboloid. Da wird jetzt vielleicht auch klar, wenn wir es in diese Form schreiben, dass das Ganze isotrop ist. Was wir jetzt implizit immer angenommen haben und hier aber ganz klar sehen, denn dieses Element hier hinten ist ja gerade das Element, was wir aus den Kugelkoordinaten her kennen. Ja, das ist immer gleich mit den ganz normalen Winkeln Theta und Phi, alle Richtungen gleich wie eine Kugel. Aber ich habe eine Modifikation, je nachdem, welchen Abstand ich mir das Ganze angucke, können sich doch Änderungen ergeben und diese Änderungen kommen eben durch die Krümmung des Raumes. Das heißt wirklich in Radialkoordinaten habe ich eine Krümmung, wenn ich mir aber das Ganze in Winkeln anschaue, sehe ich eben keine Krümmung. Das genau ist das kosmologische Prinzip, dass ich eben einen isotropen Raum habe. Das sehen wir hier also wieder. So, ja. Das machen wir auch in den Übungen. Übung, also überprüfe diese Relation. Überprüfe das. So, haben wir einiges zu tun in den Übungen. Das wären diesmal richtige Übungen. So, sind Dazu noch Fragen? Das waren jetzt nur die räumlichen Koordinaten, um es also die Geometrien klar zu machen, die wir da haben können. Mit der Isotropie? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen flachen Raum nehme und schreibe das Ganze um den flachen Raum in Kugelkoordinaten, also ich habe die x-Quadrat plus die y-Quadrat plus die z-Quadrat, ja, dann kann ich das in Kugelkoordinaten umschreiben, dann kriege ich ja genauso einen Term da hinten raus. Und das zeigt mir einfach, dass das ein Element ist, was ich auch im flachen Raum erwarten würde. Und wenn ich mir jetzt irgendwelche Änderungen angucke in diesen Kugelkoordinaten, ist das unabhängig davon, jetzt welche Winkel ich wähle, also unabhängig davon, wie ich mir das angucke. In alle Richtungen gleich. Also ich kann jetzt den Nullpunkt von Phi und Theta kann ich irgendwo festlegen. Das sieht in alle Winkel gleich aus. Wenn ich aber jetzt mir die ganzen Sachen angucke, jetzt eben nicht unter bestimmten Abstand R, sondern als Funktion des Abstandes, dann kommt eben jetzt hier ein Korrekturfaktor rein durch die Krümmung des Raumes. Also wenn ich jetzt Objekte angucken würde, die weit weg sind, und vergleiche die mit mir, dann sehe ich plötzlich, dass da Fakten auftreten, die ich dadurch erklären kann, dass der Raum gekrümmt ist. Das kann ich aber in alle Richtungen machen, würde ich das gleiche Ergebnis bekommen. Ne? Ja?
Also bei dr darf kein Faktor Theta oder d sein und andersrum.
Hier in dieser Funktion darf im Prinzip ja, genau. Denn das ist ja gerade so was wie ein d-Omega-Quadrat, was ich hier stehen habe. Ne? Das zeigt mir also dann, das ist das Element, was ich eben für die zwei Winkel, die ich haben kann, einsetzen darf. Das ist gerade das d-Omega-Quadrat. Genau, ja. Das heißt, man kann sich von vornherein schon überlegen, wenn ich einen isotropen Raum habe, dann muss eben jetzt die Winkelelemente, die müssen mit d-Omega-Quadrat gehen, mal r-Quadrat, damit ich die richtige Dimension habe. Und hier habe ich dann eine Funktion, die darf dann nur von r abhängen, mal dr-Quadrat. Ja, ganz genau. Ja, die ganze Winkelabhängigkeit ist hier drin und es ist genau die Winkelabhängigkeit für den flachen Raum.
Das ist jetzt praktisch die Oberfläche einer vierdimensionalen Kugel, oder? Nein, das sollte man nicht sagen.
Nee. Dreidimensionale Kugel.
Ja, es ist eine dreidimensionale Kugel, aber nicht in dem Sinne, wie wir sie jetzt hier uns auf den Tisch legen. Denn diese dreidimensionale Kugel, für die gilt es ja nur in zwei Dimensionen. Also, verstehe ich, was ich meine. Ich meine, sie gehen in vier Dimensionen.
Ja.
Dort gehen sie auf eine Hyperfläche, die sie Kugel nennen.
Ja.
Die dreidimensional ist.
Ja.
Wenn ich das jetzt in drei Dimensionen mache, dann würde ich in unseren normalen Raum gehen, würde auf eine Hyperfläche gehen, die Sie Kugel nennen. Das ist aber die zweidimensionale Oberfläche der, was wir normalerweise dreidimensionale Kugel nennen.
Ja.
Das heißt, diese dreidimensionale Kugel, die Sie da jetzt beschrieben haben, hat nichts mit unserer dreidimensionalen.
Ach so, ja. Ja, okay. Ja.
Ja. Ja. Das wäre ja auch mal interessant zu wissen, wie dieses Objekt aussieht, das eine Oberfläche hat, die sich wie ihre dreidimensionale Kugel benennt.
Ja. Ja. Also, man müsste eigentlich schreiben, das ist eine 3D-Kugeloberfläche.
Ja.
Kugel, ja. Die sind endlich, genau. Also in dem Fall, für den hyperbolischen Fall kriege ich eben dann keinen endlichen Wert raus, wenn ich das Integral dann drüber ziehen würde. Ja, wenn ich also jetzt über beide Winkel integrieren würde.
Und was ist jetzt der Unterschied zwischen dem roten, dem kleinen R und dem großen R? Wenn ich das jetzt in eine Dimension runter wo ich eine anschaue,
ja.
Darf ich ja jetzt sowas wie der Kugelradius.
Das ist der Kugelradius, ja.
Sogenannte dreidimensionale Kugeloberfläche oder eindimensionale Kugeloberfläche. Und was ist das Rho?
jetzt, wenn ich runtergehe auf einen zweidimensionalen Raum.
Und das kleine r, also das sind ja drei Radiane.
Ja.
Ja, alle Größen.
Da habe ich das gar nicht. Also im zweidimensionalen Fall, da habe ich ja nur zwei Freiheitsgrade. Also da fällt das eine irgendwie weg. Also hier habe ich ja jetzt drei Koordinaten, da muss ich die eine wegmachen. Und dann ist das R wie das Rho.
Also das Chi ist ja jetzt verschwunden.
Das Chi ist verschwunden, genau. Das haben wir hier ins Rho reingewurschtelt. Ja? Wir haben also dann, das haben wir jetzt die Rho genannt. Das habe ich hier, muss ich noch hinschreiben. Also das Rho ist ein R mal Chi. Dann passt es wieder hier. Da haben wir es reingewurschtelt. Ja. Dankeschön. Ja,
nee. Hier könnte man ja noch die Vorstellung haben.
Ja.
Dass ich es noch bei der zumindest im zweidimensionalen so ungefähr vorstellen kann. Und dann, ja, und wenn man, wie man sieht, kann man dann das sozusagen noch ein bisschen klarer sehen.
Okay, sind noch weitere Fragen dazu? Oder? Wie wollen wir das handhaben mit den Vorlesungen? Wollen Sie 5 Minuten Pause haben oder soll ich durchmachen? Wie ist so die Stimmung bei Ihnen? Pause? Okay, 5 Minuten Pause und dann machen wir weiter mit den... Wir machen das Ganze in 4 Dimensionen dann. So, wollen wir weitermachen? So, nächster Schritt. Hatte ich Ihnen ja schon angekündigt. Jetzt das Ganze in 4 Dimensionen, aber keine Sorge, in 4 Dimensionen hören wir auf. Also wir gehen da nicht noch weiter. Es gibt Leute, die machen das in 5 Dimensionen, also Leute aus der Stringtheorie, die haben das Ganze in 5 Dimensionen sogar gesetzt und dann Sachen ausgerechnet. Also da gibt es durchaus Forschungsarbeiten darauf, also höhere Dimensionen zu untersuchen. Aber wir bleiben hier in 4 Dimensionen, klassische relativistische Theorie. Und kommen dann zu den Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker-Metrik. So, kosmologisches Prinzip, das expandierende. Wir haben nun ein... Im allgemeinen Fall haben wir nun ein dynamisches Universum. Wenn wir also jetzt die Metrik aufschreiben, jetzt ds², dann wissen wir also jetzt, dass das Element hier hinten, das schreibe ich mal so hin als ein Produkt dxi dxj mal eine Matrix Gamma ij, das ist eben jetzt der 3D-Anteil. Die räumlichen Koordinaten, die haben wir vorher bestimmt. Das war eben mit diesem 1 durch 1 minus Kappa r² über r². Und nun kann das Ganze nun auch noch von der Zeit abhängen. Wir haben nun außer den räumlichen Anteilen natürlich auch eine Zeitkoordinate dt². Und wir können natürlich jetzt die Zeit so definieren, dass wir sämtliche Funktionen, die wir hier vorne haben, können wir in die Definition der Zeit absorbieren. Können wir erstmal machen. Oder wir schreiben einfach erstmal hin dt². Dann kann es aber nun sein, dass hier nun eine Funktion steht vor diesem Element. Nun hatten wir aber gesagt, das ist der 3D-Anteil. Also die Funktion, die hier steht, nennen wir sie mal a, die kann nun nicht mehr von räumlichen Koordinaten abhängen, sonst würden wir eben die Homogenität und Isotropie zerstören, die wir vorher ausgerechnet haben für den 3D-Raum. Also diese Funktion im allgemeinen Fall kann dann nur noch von der Zeit abhängen. Das heißt, die allgemeine Metrik, die wir betrachten müssten, kann nur von dieser Form sein. Ja, und das genau ist die Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker-Metrik. Das hier ist also dann die Zeitkoordinate. Und das ist dann wirklich die Zeit. Ja, wenn ich jetzt sage, der räumliche Abstand ist 0, ich gucke also nur auf meine Uhr und bleibe in Ruhe, dann ist ja genau der räumliche Anteil 0. Dann ist eben gerade dieser Raumzeitabstand ist gerade gegeben durch Delta T, die Zeit, die vergangen ist. Also das ist wirklich eine Zeitkoordinate, die ich wirklich hier mit meiner Uhr messe. Von daher macht es Sinn, das also so gleich hinzuschreiben. Und das hier ist eine Funktion der Zeitkoordinate. Und diese Funktion hatte ich, glaube ich, schon mal angeschrieben, das A, als ich den Hubble-Parameter eingeführt habe. Das genau ist eben der Skalenfaktor des Universums. Das gibt mir also dann an, diese Funktion muss mir also angeben, in welchem Zustand sich das Universum zu einer gewissen Zeit befindet. Und das multipliziert einfach nur hier den räumlichen Anteil. Das heißt, wenn das größer wird, wird der räumliche Anteil größer. Wenn die Funktion kleiner wird mit der Zeit, wird der räumliche Anteil kleiner. Das ist genau der Faktor, den man angibt, wie groß ist das Universum zu einer gewissen Zeit. Und das kann nun größer oder kleiner werden. Wir sind in der Expansion, also würden wir erwarten, dass diese Funktion mit der Zeit ansteigt, größer wird. Das genau ist der Skalenfaktor des Universums. Nun, diese drei Geometrien, die wir im 3D-Anteil haben, können wir nun übertragen auf das gesamte Universum und kriegen damit drei verschiedene Geometrien für das Universum. Und das ist dann universell. Das ist im Prinzip zeitunabhängig, diese Geometrie. Die wird einmal festgelegt als Anfangsbedingung in der Kosmologie und dann läuft es einfach durch. Also, verschiedene Geometrien. Verschiedene Universen. Wir leben natürlich nur in einem bestimmten. Das heißt, in unserem Universum ist Kappa entweder 0, plus 1 oder minus 1. Das ist für die Geometrie des Raumes. Und die müssen wir irgendwie festlegen, können wir nicht bestimmen. So, also ein Theoretiker kann das nicht bestimmen, das muss man dann schon messen, ja, welche Geometrie das Universum hat. Also, wir haben also die 3D-Kugel. Das entspricht dann einem geschlossenen Universum. Wir haben die 3D-Ebene, also der flache Raum. Das ist dann ein flaches Universum. Und wir haben das 3D-Hyperboloid. Das ist dann ein offenes Universum. Und in gewissem Sinne ist das Terminologie. Also das ist einfach Terminologie, dass man sagt, das ist geschlossen und das ist offen. Gehen wir zurück, einfach eine Dimension zurück. Gucken uns also dann eine 2D-Kugel an. Das heißt, da kann ich jederzeit, die Oberfläche kann ich integrieren. Das ist geschlossen, wenn ich da rumlaufe. Wenn ich jetzt eine Sattelfläche habe, dann ist die im Prinzip unendlich ausgedehnt. Da kann ich also nicht irgendwie entlanglaufen. Da kriege ich also was Unendliches raus. Deswegen ist das ein offenes Universum. Und flach ist klar. Ja. So, nun können wir den Hubble-Parameter nochmal einführen. Man beachtet, dass der Skalenfaktor, so wie ich ihn hingeschrieben habe, dimensionslos ist. Man kann es aber durchaus umschreiben. Man kann also sagen, ich nehme statt a von t das Groß R von t zum Beispiel. Und dann kann man dem Ganzen eine Dimension geben. Für die gekrümmten Räume macht es dann sogar Sinn, für den flachen Raum macht es dann keinen Sinn.
Und wenn man den Hubble-Parameter definiert, würde das Ganze dann rausfallen, sowieso. Und ich hätte dann nur noch im Prinzip einen Parameter dastehen, der dann nur noch, im Prinzip nur noch zeitabhängig ist. Ist dann also a Punkt von t über a normiert. Das zeigt mir also an, wie schnell expandiert das Universum, normiert auf den Skalenfaktor. So, also flacher Raum ist dann relativ simpel. Da ist eben dann Gamma IJ, ist dann ganz einfach ein Delta IJ. Und das ist einfach ein dx² plus ein dy² plus ein dz². Und es zeigt sich, dass also für die meisten Anwendungen ist das eine sehr gute Näherung. Für alle Geometrien. Erstmal kann ich das vernachlässigen. Und man weiß eben auch von WMAP, dass das Universum zu einer guten Näherung flach ist. Beschreibt CMB Daten. Ja, also wenn wir so einen flachen Raum annehmen, dann beschreibt es eine gute Näherung die Daten der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und zwar auf einem Niveau von 1-2%. Ja? Planck ist genauer. Gut. Vielleicht sollte ich sagen, dass Planck eben Abweichungen sieht von dieser Isotropien-Homogenität. Gut, ich schreibe noch Planck dazu. Planck. So, gucken wir uns nun Rotverschiebung an und das Hubble'sche Gesetz. Das können wir nun daraus herleiten, aus diesem Ansatz der Metrik. Zur Historie hatte ich Ihnen ja schon einiges gesagt, zu den Herren Friedmann, Lemaître und Robertson Walker. Hatte ich nicht? Hatte ich nicht? Nein? Okay, ja, also der Friedmann war ein russischer Mathematiker, der also 1922 dann einen Brief an den großen Herrn Einstein geschrieben hat. Er hätte da also eine Lösung aufgestellt aus seinen Gleichungen. 1917 hat der Einstein ja schon Kosmologie betrieben mit seinen Gleichungen und hat da die kosmologische Konstante eingeführt, weil er gesehen hat, das Universum ist eigentlich dynamisch, würde sich immer wieder ausdehnen oder zusammenfallen. Ich führe nun einen Term ein, der das genau kompensiert, sodass das Universum statisch ist. Denn damals Beobachtung, man guckt sich Galaxien an und die Sterne, da dehnt sich nichts aus, da kollabiert nichts, das Universum ist statisch. Das war die gängige Meinung, deswegen hat er diesen Term eingeführt. Und der Herr Friedmann hat dann an den Herrn Einstein geschrieben, er hat also diese Gleichung aufgestellt, nochmal gelöst und er hat gezeigt, dass dieses Einstein-Universum instabil ist. Also wenn ich eine kleine Änderung mache, in der Größe des Universums, ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner, ist egal wie, würde das sich das sofort weiter ausdehnen oder weiter zusammen kollabieren. Also die Lösung mit einer kosmologischen Konstante ist keine stabile Lösung. Und dann hat er eben allgemein Lösungen aufgeschrieben und hat die dann noch publiziert. Das war also der Friedmann. Der Lemaître hat am MIT eine Doktorarbeit geschrieben über Kosmologie und hat das weiter ausgeführt, die Arbeiten von Friedmann, und hat auch das Ganze weiter propagiert, also diese Idee des Urknalls dann, nämlich dass, wenn er alles zurückverfolgt, man im Prinzip einen Urzustand haben müsste, ein Uratom, wie er es nannte, aus dem alles andere entstanden ist, mit unendlich großer Temperatur und unendlich großer Dichte. Das war also dann so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Und dann 1929 erst hat ja Hubble dann wirklich gefunden, die Rotverschiebung der Galaxien und publiziert. Das war also dann ein paar Jahre später. Und hat er im Prinzip diese Modelle von Friedmann und Lemaître bestätigt über diese Hubble-Expansion. Und 1935 waren dann Robertson und Walker dabei,
eben das innerhalb der ART, diese Metrik aufzustellen mit diesem allgemeinen Ansatz für die Geometrien in 3D und kam dann eben auf diese Robertson-Walker-Metrik, aus der man das Ganze dann herleiten kann, die ganzen Gleichungen. Ja. Ach ja, und Lemaître war ein belgischer Priester. Von daher könnte man durchaus also sagen, dass also die ganze Kosmologie und diese Urknalltheorie geht eigentlich zurück auf die Kirche. Und das steht auch so zum Beispiel in dem Roman von Dan Brown, Illuminati, steht es auch so drin. Ein Urknall, Kosmologie, das haben wir doch erfunden, lässt da also einen Geistlichen sagen. Und das steckt dahinter. In der Tat war das so, der Herr Lemaître hat das Ganze eingeführt und publik gemacht. So, Rotverschiebung und Hubble'sches Gesetz.
Aber es war keine theologische Zeitschrift, wo er das publiziert hat.
Nee. Wie gesagt, er hat ja eine Doktorarbeit geschrieben am MIT. Das ist ja 27, also das war auch schon ein Physiker. Und ist dann in ordentlichen Journalen publiziert worden. Ach, die Postkarte von Einstein, die habe ich, glaube ich, auch im Physik Online habe ich die liegen. Also das sind die Originalartikel, glaube ich, von Einstein drin, von Friedmann habe ich, glaube ich, drin, von Lemaître habe ich nicht drin, aber die Postkarte, die Einstein damals an Hermann Weyl geschrieben hat, also mit der kosmologischen Konstante, also wenn das alles, wenn der Herr Friedmann recht hat, dann halt weg mit dem kosmologischen Glied, hat er damals geschrieben. Also können Sie sich mal angucken, die Postkarte. Damals wurde ja sehr viel über Postkarten so kommuniziert, also die ganze wissenschaftliche Welt, die hat dann damit auch sehr schnell Informationen austauschen können. Das merkt man zum Beispiel bei dem Aufstellen der allgemeinen Relativitätstheorie, das ging innerhalb von ein paar Tagen, Wochen war das, also da ging da dauernd Korrespondenz hin und her zwischen Hilbert und Einstein. Die haben sich auch immer zig Briefe geschrieben, ne? Also das, man könnte zwar sagen, das Internet ist heute schneller, aber die waren fast genauso schnell. Also ja, innerhalb von ein paar Tagen war halt die Postkarte da. Ein, zwei Tage oder, ich meine, wenn man eine E-Mail abends wegschickt und am nächsten Morgen erst liest, die Post ist fast genauso schnell. Wenn sie so schnell ist, ja.
Der Briefträger hat noch was gelernt.
So. Wir vereinfachen das Ganze, indem wir nun eine andere Zeitkoordinate einführen und wir nennen die andere Zeitkoordinate ganz abstrus die konforme Zeit. Also neue Zeitkoordinate. Und zwar sagen wir jetzt einfach dt ist gleich a mal d eta und eta ist die konforme Zeit. Wir müssen dem Kind ja irgendeinen Namen geben. Also Zeit können wir es nicht nennen, dann nennen wir es konforme Zeit. Und die Idee ist natürlich, diesen Faktor nur da hinten zu haben, macht so einige Sachen ein bisschen schwierig. Also wir wollen den Faktor wirklich hier vorne haben, vor dem ganzen Element. Und hier quasi dann so eine Art 4D-Element haben, modulo einen Faktor. Das heißt, der Faktor steht ganz da vorne. Ja, wenn man sich dann die Metrik anschaut, haben wir eben ein ds-Quadrat, ist dann ein a-Quadrat, das hängt nun von der neuen Zeit ab, mal d-eta-Quadrat minus delta ij dxi na, dxj. Ja, und dann sieht das Ganze doch schon mal viel einfacher aus. Gell? Also hier haben wir dann im Prinzip die ganz normale. Das sieht fast aus, also wenn wir jetzt hier Delta IJ ansetzen, das sieht ja fast aus wie in der speziellen Relativitätstheorie. Das Einzige, was sich wirklich ändert, ist dieser Faktor davor. Der macht alles andere. Aber sonst haben wir lokal immer spezielle Relativitätstheorie. Gut, also jetzt. Ja. Ah. Ja, okay. Nee, da war ich schlampig. Muss ich zugeben, die müssen oben sein, ja. Denn das sind ja Vektoren. Mhm. Gut. Dann ich benutze natürlich die einsteinsche Summenkonvention über gleiche Indizes wird summiert. Habe ich hier implizit angenommen. So, das heißt, die Metrik, wenn ich mir jetzt die Koeffizienten angucke der Metrik, G-Menü, ja, das DS-Quadrat ist ja ein G-Menü, also schreibe ich nochmal hin, für die Leute, die für die die AET-Vorlesung ein bisschen weiter weg liegt oder die das nicht mehr ganz wissen. Ich habe also jetzt hier Vierervektoren, μ und ν, und die Koeffizienten ergeben mir dann die Metrik oder die Abstand im vierdimensionalen Raumzeit. Und die metrischen Koeffizienten g μ, die sind nun einfach gegeben durch diesen Skalenfaktor a Quadrat von eta mal der Metrik des flachen Raumes eta μ. Gut. Und da man nun einen Faktor hier vorne hat, was sich natürlich ändert, ist, also die Winkel und so, die bleiben dann, ändern sich nicht. Es ändert sich einfach nur die Skala im Universum. Also es gibt eine Skala und das genau nennt man dann eben, diese Form der Metrik ist genau die einer konformen flachen Metrik. Also das ist flach. Modulo ein Faktor und das im Sprachjargon heißt es eine konforme flache Metrik. Konform flach. Das ist einfach nur Nomenklatur. Beziehungsweise was dahinter steckt, ist, dass ich eben wirklich hier nur einen Faktor habe, der mir die ganzen Längenskala sagt und die Winkel bleiben erhalten. So, nun das vereinfacht das Ganze, denn wir wissen ja, wie sich Photonen ausbreiten zum Beispiel. Ja, bei Photonen wissen wir eben, das Abstandsquadrat ist 0. Das ist ja im Prinzip, wenn ich jetzt diesen Vorfaktor weglasse, ist das ja genau die Definition der Lichtgeschwindigkeit. Oder es ist einfach ein dt-Quadrat minus dr-Quadrat oder dx-Quadrat. Und das ist für Photonen ist natürlich dt-Quadrat gleich dx-Quadrat, ist das ds-Quadrat gleich 0. Das heißt, damit beschreibe ich also lichtartige Teilchen, masselose Teilchen. Und das bleibt dann hier natürlich auch erhalten, ja, weil ich jetzt natürlich nur diesen einen Vorfaktor habe, aber ein Vorfaktor mal 0 ist 0. Also nach wie vor ist also auch hier ds² gleich 0 entspricht eben dann wirklich den Photonen, wie ich sie in der speziellen Relativitätstheorie herkenne. Also Photonen im Vakuum, da ist es ds² gleich 0 und es ist natürlich jetzt genauso hier, dass eben dann das Eta, das d-Eta-Quadrat ist dann gleich dem dx-Quadrat in dem Fall. Also habe ich dann ein a μ, Vierervektor, mit zwei verschiedenen Polarisationen, ist dann ein Einheitsvektor, der zwei verschiedenen Polarisationen mal eine ebenen Welle. Die würde ich dann eben hier natürlich auch haben im flachen Raum. Aber die Koordinaten, die ich jetzt nehmen muss, sind jetzt nicht t und x, sondern sind eta und x. Ja? Also das ist eine ebene Welle in eta x-Koordinaten. Das sieht aus wie im flachen Raum und die Krümmung kriege ich natürlich darüber rein, dass ich jetzt hier das Eta drin stehen habe. Wenn ich mir also jetzt das umrechnen will als dt-Quadrat hier, da kommt dann die Krümmung des Raumes wieder rein, die vierdimensionale Krümmung des Raumes. Also K ist das Dreier Dreierimpuls des Photons. K ist dann die Energie des Photons. Energie, also da ist dann einfach das K ist der Absolutbetrag von diesem Dreiervektor 3, Dreiervektor K. Und das war so ein Emü. Das sind die zwei Polarisationsvektoren. So, nun können wir uns für die Koordinaten nun auch Wellenlängen definieren. Koordinaten, Wellenlänge. Also Delta X ist dann eben 2Pi über K. Und die physikalische Wellenlänge, die ist nun verschoben durch den Skalenfaktor. Physikalische Wellenlänge. Lambda von T. Ja, also Wellenlänge definiere ich jetzt, ich gucke mir also die Wellenberge an zur gleichen Zeit. Das heißt irgendwie die Abstände im vierdimensionalen Raum zur gleichen Zeit. Das heißt, die sind A von T mal Delta X. Das heißt, das Lambda von T ist nun ein A mal Delta X. Also ist das, und das ist zeitabhängig, also ist das ein 2Pi A von T über K. Ja. Ich muss also jetzt unterscheiden zwischen den Wellenlängen, die ich lokal sehe für die Photonen innerhalb des Koordinatensystems, das ich gewählt habe. Und dann wirklich die physikalische Wellenlänge, die ich immer dadurch bekomme, dass ich mir die richtigen physikalischen Abstandsquadrate hier anschaue. Ja, wobei jetzt Abstandsquadrate eben bezüglich der vierdimensionalen Raumzeit sind. Das war jetzt also bezüglich der X-Koordinate. Das machen wir das Ganze auch für die Zeitkoordinate. Also Periode in Koordinaten. Die lese ich eben hier aus der Ebenenwelle ab. Die sind natürlich jetzt irgendwie hier proportional zu Eta. Also habe ich ein Delta Eta, ist dann auch ein 2Pi über K. Ja. Und die physikalische Periode da kriege ich natürlich dann auch wieder, das nenne ich jetzt Groß T, ist dann A von T mal Delta Eta, die Zeit, die vergeht, mal dem Skalenfaktor, das entspricht ja gerade dem Delta T, ist gerade 2Pi A von T über K. Kriege ich auch den Skalenfaktor herein. Das heißt, zusammenfassend, physikalischer Impuls der Photonen, Impuls und Frequenz der Photon sehen nun folgendermaßen aus. Ich habe also einen physikalischen Dreierimpuls als Funktion der Zeit. Ist dieser Dreiervektor k und im Laufe der Zeit wird er mit dem Skalenfaktor entsprechend kleiner. Ja, also wenn das jetzt ansteigen würde mit der Zeit, wird der physikalische Impuls der Photon kleiner. Und das im Prinzip ist es jetzt eine ebene Welle, das sind ja Konstanten in der Zeit. Ich fange mit so einer Welle an und verfolge, wie diese Welle jetzt durch die Raumzeit läuft in einem expandierenden Universum. Und dann sehe ich automatisch, der Impuls muss entsprechend dann kleiner werden. Und analog dann auch für die Frequenz, Omega von T ist dann K über A von T. Ganz analog, wenn ich mir also die Energie einer Ebenenwelle anschaue im expandierenden Universum, geht die Energie als Funktion der Zeit würde also runtergehen, würde also kleiner werden, die Energie des Photons. Und das kommt einzig und allein eben dadurch zustande, dass ich diesen Faktor hier in dieser Metrik habe, der mir eben sagt, wie groß oder wie klein ist das Universum zu einer gegebenen Zeit. Kommt automatisch rein. Ja? Zum Zeitpunkt der Entkopplung kriege ich die Temperatur raus. Also ich habe mir ja gesagt, was ist die Temperatur der Hintergrundstrahlung, die ich heute messe? Wie viel Kelvin hat das? 2,7 Kelvin, das ist ziemlich kalt. Also mit so 3 Kelvin Photonen Wasserstoffatome zu ionisieren, klingt ziemlich unplausibel. Und der Grund ist eben der Skalenfaktor. Und wir werden es dann ausrechnen, der Skalenfaktor beträgt ungefähr 1000. Für die kosmische Hintergrundstrahlung, also das Universum war ein Faktor 1000 kleiner zu dem Zeitpunkt, als die Photonen entkoppelt sind. Das heißt, damals hatten die keine Energie von 3 Kelvin, sondern entsprechende Energie von einer Temperatur von 3000 Kelvin. Und das kommt dann auch eher hin. Also mit 3000 Kelvin schaffe ich das schon eher, mal so ein Wasserstoffatom zu ionisieren. Ja? So. Und genau das ist die Rotverschiebung. Also für anwachsende Skalenfaktoren P und Omega werden kleiner. Und genau das ist die Rotverschiebung. Schreibe ich mal hier hin. Also für Photon ist das natürlich äquivalent durch die Energie-Impuls-Beziehung. Das Omega ist ja gleich dem Betrag von P. Ja? Ja? Das ist der Dreiervektor, also damit bezeichne ich den Dreiervektor hier. Also vielleicht soll ich den, der ist unterstrichen. Also ich. Was denn? Gut. Also führen wir die Rotverschiebung ein. Wir haben also ein Photon, das wird zu einem bestimmten Zeitpunkt emittiert. Und nun nehmen wir natürlich die lokale Zeit. Die lokale Zeit, die ein ruhender Beobachter hat, ist das T jetzt. Also wird zu Zeitpunkt Ti mit einer Wellenlänge emittiert. Lambda I ist eine ebene Welle. Und dann Beobachter auf Erde zum Beispiel, Beobachter misst jetzt eine Wellenlänge von Lambda 0. So, und wir können nun diese verschiedenen Wellenlängen zueinander in Bezug setzen. Ja, das ist ja proportional zu k. Das heißt, es geht wie das Inverse des Skalenfaktors, geht das Verhältnis der Wellenlängen. Das heißt, das Lambda 0 ist dann ein Lambda i. Und jetzt habe ich hier oben das A0 stehen, also den Skalenfaktor zum Zeitpunkt T0, über den Skalenfaktor zum Zeitpunkt Ti. Und das kann man dann umschreiben als Rotverschiebung und kann sagen, das ist dann ein Lambda I mal ein 1 plus
z zum Zeitpunkt ti.
Ja, implizit ist natürlich die Rotverschiebung heute gleich 0.
Also habe ich hier zum Beispiel einen atomaren Übergang. Müsste ich jetzt anders machen. Also ich habe dann irgendwie ein Elektron, was hier eingefangen wird und dann ein Photon aussendet, weil es zum Beispiel aus einem höheren Orbital runterkommt, mit einer charakteristischen Photonwellenlänge, Lambda I. Und hier ist der Beobachter. Nun dehnt sich das Universum aus und streckt damit die Wellenlängen. Das heißt, hier kommt dann also eine Wellenlänge Lambda 0 an. Lambda 0. Und hier ist dann der Beobachter zum Zeitpunkt T0. Ti. Und das steckt dahinter. Und das ist auch ein wichtiges Konzept, weswegen also ich zum Beispiel das Hubble'sche Gesetz eigentlich nicht beschreiben kann als eine Dopplerverschiebung. Das ist wirklich eine Ausdehnung des Universums. Das ist der allgemeine Ansatz. Wir haben keine weiteren Annahmen hier gemacht. Wir haben eine ganz allgemeine Metrik angesetzt, die das homogene und isotrope Universum beschreibt. Haben uns dann Photonen angeschaut, wie die durch die Raumzeit propagieren und finden eben, die Wellenlängen werden gestreckt durch die Ausdehnung des Universums.
Das würde doch heißen, dass wenn ich an dem Ort, an dem dieses Photon ursprünglich emittiert wurde, wenn ich da so eine Art Fabricarot, also so zwei Spiegel anbringe, wird dieses Photon 13 Milliarden Jahre da hin und her laufen lassen, dass es genauso sich rot verschieben würde. Mhm.
Nee.
Nee, jetzt. Das hängt ja nur von der Zeit ab.
Ja, aber.
Wenn ich mich auf dieses Atom 13 Milliarden Jahre stelle, hat sich der Raum da ja irgendwie so ausgedehnt. Das heißt, dieses Apothe hat sich ausgedehnt, also müsste ich das erwarten.
Ja, aber es passiert ja zum Beispiel nicht, dass dieses Wasserstoffatom sich weiter ausbreitet. Also dann.
Von dem rede ich ja jetzt nicht, sondern nur von dem Lambda.
Nur vom Photon.
Das hängt von T ab. Und ich mache jetzt das so, dass ich hier so ein Wasserstoffatom, also habe dann so dieses Photon, das rausgekommen ist, habe ich zwischen zwei 10 cm, 10 cm Abstand liegende Glasspiegel gebracht. Die sind jetzt 10 Milliarden Jahre zusammen, prima Finesse und so, immer hin und her gelaufen. Und dann ist die Frage, wie sieht es dann aus nach 13 Milliarden Jahren? Ist es verschoben oder nach der Formel ist es verschoben?
Ja, aber man wird feststellen, es ist nicht verschoben. Denn eine Grundannahme ist verletzt, nämlich dass ich sage, das Universum ist homogen und isotrop und dehnt sich aus. Also wenn ich jetzt ein gravitativ gebundenes System habe, eine Galaxie, die dehnt sich nicht aus. Also ich könnte jetzt Photonen hin und her schicken zwischen irgendwelchen Zivilisationen in unserer Galaxie und kann das 13,7 Milliarden Jahre machen. Wir würden immer die gleiche Wellenlänge messen. Da müssen wir also dann schon zu entfernteren Galaxien gehen und da sehen wir dann auch wirklich die Rotverschiebung erst. Nee, da kommt kein Massenfaktor noch rein.
Es gibt doch anscheinend lokale Gebiete im Universum, die diesen Gesetzen entsprechen.
Ja, die gravitativ gebunden sind. Man sagt dann, die entkoppeln vom Hubble-Fluss. Das Universum dehnt sich aus, aber dann gibt es lokal Bereiche, wo die Gravitation dann gebundene Systeme produziert. Und da gilt das kosmologische Prinzip nicht mehr. Also ich habe da nicht mehr einen isotropen, homogenen Raum überall, sondern habe lokal dann eine dichte Erhöhung und das kann dann weiter kollabieren und bildet dann Galaxien. Und deswegen muss man dann eben auch sagen, dass diese vereinfachte Annahme, die ich da mache, die gilt also streng genommen dann nur auf Skalen von größer als 100 Megaparsec. Und was ich damit sehr gut beschreiben kann, ist eben die Physik in den ersten paar hunderttausend Jahren und davor. Und später werden die Strukturen halt immer größer und dann kann ich das eben nicht mehr machen. Da war noch eine weitere Wortmeldung.
Es geht jetzt nur darum, dass aber das Photon, wenn das jetzt mal aus von der Galaxie emittiert wird, dann irgendwo daraus, dann ist es doch so gesehen, es bewegt sich schon noch einen sehr langen Zeitraum in einem gravitativ gebundenen System. Dann wird dann erst so gesehen und wechselt dann in ein anderes gravitativ gebundenes System.
Ja.
Wenn ich jetzt nochmal zwei Galaxienhaufen, die was zwischen der Megaparsekunden entfernt sind, betrachte, dann ist ja der eine in sich gravitativ gebunden, sondern jetzt wird da ein Photon ausgeschickt, das verlässt dann diesen
Ja.
Dann messen wir einen Rotverschiebungsunterschied. Die durchschnittliche Ausdehnung des Universums.
Ja.
Muss man dann irgendwas berücksichtigen, dass sich das Photon eine Zeit lang innerhalb von 30 Minuten ins Leben gelegt hat?
Ja, das ist ein guter Punkt, ja, genau. Muss man berücksichtigen, aber in einem anderen Sinne, als Sie das jetzt vermuten. Wenn ich mir die Temperaturschwankungen der kosmischen Hintergrundstrahlung angucke, dann erkläre ich die genau durch solche Gravitationspotenziale. Also, dass ich unterschiedliche tiefe Gravitationspotenziale habe, wo das Photon raus muss oder durch muss und dementsprechend wird es dann blau oder rot verschoben sein und kommt dann raus. Das ist aber ein Effekt, der jetzt nicht durch die Expansion zustande kommt, sondern im Prinzip, den ich aus der Schwarzschildmetrik sehe. Also jetzt für sphärisch-symmetrische Systeme. Wenn da ein Photon irgendwo rauswandert, dann sehe ich ja dann auch eine Rotverschiebung. Und das sind genau die Effekte, die ich also bei der kosmischen Hintergrundstrahlung brauche. Da muss ich also dann das hier fallen lassen, denn die Vorhersage dann von der Friedmann-Lemaître-Gleichung wäre dann eben, ich würde genau die gleiche Temperatur messen. Und das tue ich auch, modulo Korrekturen im Bereich von 10 hoch minus 5. Es gibt auch andere gravitative oder andere Effekte, die man dann berücksichtigen muss, also dass dann also wirklich Photonen auf dem Weg zu uns auch durch irgendwelche anderen Gravitationspotenziale durchlaufen oder Wechselwirkungen machen mit dem intergalaktischen Gas. Und da gibt es dann auch Verschiebungen. Also man muss dann schon Korrekturen auch mit reinnehmen. Das stimmt. Und mit dem Gravitationspotenzial beim Losschicken und Senden, wenn ich es also jetzt für ein homogenes Universum betrachte, dann ist das damit drin im Prinzip, weil ich eben sage, das Ganze ist homogen. Und von daher habe ich also keine Gravitationspotenzialunterschiede. Das ist auch so eine implizite Annahme, die ich damit reinnehme, die ich irgendwann dann aufgeben muss, wenn ich Details betrachte. Gut. Aber das ist wichtig zu sehen, dass also diese Rotverschiebung nichts zu tun hat mit einer Dopplerverschiebung. Hier bewegt sich nichts. Ich habe einen festen Beobachter, ich habe ein festes Atom, was ein Photon aussendet. Die Abstände vergrößern sich durch die Expansion des Universums und dadurch werden sämtliche Skalen gedehnt. Das ist also dieser konforme Faktor, und deswegen heißt es konform, der ändert jede Skala im Universum, modulo diesen Faktor. Wenn ich also irgendeine Skala habe, die also jetzt nicht einfach nur Konstante ist oder eine Zahl ist, sondern irgendeine Größe, Energie, Temperatur, Impuls, dann wird sich das alles ändern, modulo diesen Faktor A. Der konforme Faktor ändert alles, ja.
Das heißt also, dieser Expansionsfaktor definiert sich jetzt nicht daraus, dass sich die im Universum befindlichen Massen mit einer bestimmten Geschwindigkeit voneinander wegbewegen, sondern das ist ein Faktor, der vollkommen unabhängig von dieser Tatsache
ja.
ist. Das heißt, selbst wenn, das ist natürlich rein hypothetisch, aber diese Verschiebung, keine Massen irgendwie dazwischen hätten, die jetzt das Ganze noch beeinflussen. Also wenn wir quasi in einem leeren Raum uns befinden würden, nur durch diese Krümmung sich das ergeben.
Ja, dann auch. Also es gibt Modelle, das Milne-Universum zum Beispiel, wo ich wirklich keine Materie habe. Da habe ich dann im Prinzip nur eine kosmologische Konstante und da kriege ich dann entsprechend auch diese Rotverschiebung raus. Oder Blauverschiebung. Das sind Korrekturen im Bereich von 10 hoch minus 5. Da sind Eigenbewegungen da, die muss man rauskorrigieren. Also Andromeda-Galaxie bewegt sich zu uns, ist blau verschoben. Es gibt auch Galaxienhaufen, die haben Eigenbewegungen. Die sind im Bereich von 1000 Kilometer pro Sekunde. Nun wissen wir, die Hubble-Konstante ist 70 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, wenn ich jetzt 70 Kilometer pro Sekunde mal 15 Megaparsec nehme, dann komme ich auch ungefähr auf 1000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, ab einem Abstand von 15 Megaparsec kompensieren sich diese beiden Effekte. Das heißt, ich muss weiter gucken als 15 Megaparsec, sodass die Effekte der Expansion größer werden als die intrinsischen Geschwindigkeiten in Galaxienhaufen. Also typische Geschwindigkeiten von Galaxien in Galaxienhaufen sind 1000 Kilometer pro Sekunde. Und wenn ich jetzt das umrechnen würde mit dem Hubble'schen Gesetz, ich will jetzt die gleiche Fluchtgeschwindigkeit haben, dann wäre das auch bei 15 Megaparsec, kriege ich 1000 Kilometer pro Sekunde raus. 15 mal 70 ungefähr. Ja, also es gibt Verteilungen, also es gibt so Verteilungen von Rotverschiebungen und Blauverschiebungen in unserer näheren Umgebung und da geht es also bunt durcheinander. Bis zu 20, 30 Megaparsec gibt es also mal blau verschobene, mal rot verschobene Galaxien. Und erst dann beim Coma-Cluster, der ist dann 80 Megaparsec weg, da sind Zehntausende von Galaxien, da wird es dann klar, die sind alle dann deutlich rot verschoben. So, nun machen wir die Näherung, dass wir auch zum Hubble'schen Gesetz bekommen. Oder jetzt schreibe ich erstmal auf, also das Z hier ist die Rotverschiebung. Das nennt man wirklich die Rotverschiebung. Rotverschiebung. Z. Also machen wir jetzt eine Näherung. Mal sehen, ob ich das hier hinbekomme. Näherung. Wir machen jetzt eine Annahme, wie sich der Skalenfaktor mit der Zeit entwickelt. Und das Einfachste, was wir machen, ist eine Taylor-Entwicklung. Also wir sagen, A von Ti soll ungefähr sein ein A0 minus einem A-Punkt zum Zeitpunkt T0, also was wir heute messen, mal T0 minus Ti. Und dann können wir eben schreiben, dass das A von Ti ist dann ungefähr das A0 und können da jetzt die Hubble-Konstante einsetzen, die wir heute messen. 1 minus H0 T0 minus Ti. Jetzt mache ich hier weiter, wir sind ja bald am Ende. Und das heißt, jetzt sehe ich also diese Verschiebung des Skalenfaktors, ist also gegeben durch den Hubble-Parameter mal der Zeit. Und C mal T wäre also eine Länge in dem Fall. Ja, also wäre die Rotverschiebung gerade gegeben durch H0 mal R. Ja, analog wie da. Und ich mache eine Entwicklung, also Entwicklung 1 über A. Da kriege ich also hier ein Minuszeichen rein. Wenn ich es entwickle nach der Zeit, kriege ich dann also ein 1 plus H0 mal T0 minus Ti rein. Dann erklärt sich auch das Vorzeichen. Und ich kriege insgesamt dann heraus, dass eben das Z ist dann eben gerade gegeben durch H0 mal R, wobei das R wäre dann eben das C mal T0 minus Ti. Und das genau ist eben das Hubble'sche Gesetz, das ich in dieser Näherung herausbekomme. Ja. Sie sehen also, das Hubble'sche Gesetz kommt in der Tat raus. Ich muss aber annehmen, dass diese Rotverschiebung sehr klein gegen 1 ist, eben weil ich diese Entwicklung hier mache für den Skalenfaktor und diese Entwicklung mache hier für den Skalenfaktor hier. Ja. Das heißt, das Hubble'sche Gesetz gilt also nur für Rotverschiebungen, die klein sind gegenüber 1. Und in der Tat findet man dann noch Abweichungen vom Hubble'schen Gesetz. Man kann also dann Abstände bestimmen, Supernova 1a, die gehen bis zu einer Rotverschiebung von 1,5. Wesentlich darüber hinaus. Ein anderes Kriterium ist sofort auch irgendwie klar, wenn das Z nämlich gleich 1 ist und Sie bestimmen also hier die Geschwindigkeit, die rauskommen würde, dann stellen Sie plötzlich fest, Sie sind bei Lichtgeschwindigkeit. Also wenn Sie das jetzt in der Dopplergeschwindigkeit umrechnen würden. Das heißt, Sie könnten also gar keine Objekte mit Z Größe 1 sehen, weil das wäre mit Überlichtgeschwindigkeit. Die würden Sie da messen, wenn Sie das Hubble'sche Gesetz einfach naiv anwenden würden. Und der Grund ist eben, dass das eine Näherung ist, das Hubble'sche Gesetz, oder beziehungsweise, dass diese scheinbare Geschwindigkeit, also dass die Geschwindigkeit eben nur eine scheinbare Geschwindigkeit ist, keine physikalische Geschwindigkeit, sondern einfach nur eine Maß ist für die Ausdehnung des Universums. So, Ja, das ist doch ein guter Punkt, um hier mit dem Hubble'schen Gesetz die Vorlesung zu schließen. Sind noch Fragen dazu? Gut, dann sehen wir uns am nächsten Dienstag zu den Übungen. Machen also da die ganzen Rechnungen zu den Geometrien und zur Metrik und gucken uns noch die alten Sachen an, die wir noch nicht besprochen haben.